Komischer Auftakt zur Sportwagen-Langstrecken-WM in Katar. Eine genaue Analyse in diesem Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk.
Congrats for the Ferrari, 1-3. Obviously, I think we tried our best, but I don't expect we could do more than that.
Tja, liebe Pitwalker, diese Worte von Kamui Kobayashi, dem fahrenden Teamchef von Toyota, die machen doch nachdenklich. Denn der Auftakt, das knapp 10 Stunden oder 1800 Kilometer lange Rennen der Sportwagen-Langstrecken-WM in Katar, der hatte doch reichlich Schieflage. Oder wie es Sebastian Buemi in seiner prägnanten Zusammenfassung so schön sagt.
Very, very good strategy from everyone. We had no pace, but to finish P5 and P6, I think it's great. I don't think we could have done any better, so I'm very happy with this result. The team did a good job. And now we will try to do a better job next time, but I think with what we had, we extracted the maximum.
Schnell seien sie nicht gewesen, aber sie hätten im Rennen das Maximum rausgeholt, weil die Rennumsetzung optimal gewesen sei. Wenn das denn die Bilanz ist, die man nach einem WM-Auftakt ziehen muss, dem Auftakt einer Serie, die bereits nach mehreren Jahren im selben Reglement unterwegs ist, dann scheint doch einiges nicht zu stimmen. Und das gibt Grund genug, einmal auf die Technik zu schauen, die Technik en Detail. Ihr kennt ja die ewige Krux oder auch das ewige Glanzlicht des Sports. Sportwagen Langstreckensports, seit er sich von innen heraus reformiert hat. Es gibt einmal die Hypercars und dann gibt es die LMDH-Fahrzeuggattung. Letzteres sind eigentlich LMP2-Autos, also Zweitligisten mit Chassis und Motoren und Einheitshybridtechnik, die insgesamt mindestens eine halbe technische Liga unterhalb den Hypercars liegen. Hypercars, das sind die Le Mans-Sieger von Ferrari, das sind die einstmals dominierenden Toyota und das sind die immer noch dauerschwächelnden Peugeot. Hypercars, das ist die teurere, die aufwendigere, die anspruchsvollere Lösung im Vergleich zu den LMDH. Die werden von Porsche, von BMW und auch von Cadillac in die Weltmeisterschaft geschickt. Lamborghini hat sich bereits halb wieder aus dieser einstmals so boomenden Kategorie verabschiedet. Und das sollte allen ein Warnzeichen, ein Minnetekel sein. Die Zusammenführung von Hypercars und von LMDH, sie funktioniert nach dem momentan gültigen BOP-Regel, nach dem momentan angewandten Schlüssel schon im zweiten Jahr. Überhaupt nicht. Das hat Katar einmal mehr gezeigt. Das Wochenende begann wie üblich mit dem sogenannten Prolog. Zu Saisonbeginn gibt es immer kollektive Testfahrten. Die haben schon in Lusail vor den Toren von Doha, der Hauptstadt Katars, stattgefunden. Allerdings, auch wenn sich dort schon ein klares Kräfteverhältnis pro Ferrari abgezeichnet hat, gab es dann zwischen Prolog und zwischen freien Trainings am eigentlichen Rennwochenende nochmal eine riesige Veränderung der äußeren Bedingungen, wie Sebastian Buemi notiert.
Wind Condition are completely different, so we need to adapt a little bit in the conditions, obviously. But so far, it's been a good day with no issues. The picture is not different to the prologue. We still quite a bit behind, but we work hard on trying to optimize what we have and come back tomorrow for quali. But yeah, I think it was slightly better than the prologue for us, but the wind is very different.
Der Wind sei völlig anders als im Prolog, deswegen hätte sich aber das Kräfteverhältnis mitnichten verschoben. Toyota liege immer noch hinten. Und auch Nick de Vries aus dem Toyota-Lager sagt:
Track conditions were very different than the test, as well as the wind direction. So I think it was a little bit of a reset for everyone. We're adapting to the different conditions and still trying to optimize our package as good as possible.
Die Streckenbedingungen seien im Vergleich zum Prolog völlig anders gewesen. Darauf müsse man sich anpassen. Das sei wie ein Neustart für alle. Und Mike Conway, einer der routiniertesten Toyota-Fahrer überhaupt, präzisiert die Auswirkungen dieser Änderung der Windrichtung.
It seems a bit different to the prologue. Whenever the wind changes direction and the sand moves around, the track really changes a lot. So just trying to rebalance with the wind changing today. And yeah, it seems okay. I think we've still got a work cut out for us in the race, but just trying to fine tune and do the best we can.
Da Dadurch sei der Sand aus einer anderen Richtung auf die Bahn geweht worden, der Haftbeiwert sei völlig anders und die Asphaltbedingungen, die Haftbedingungen hätten sich komplett auf den Kopf gestellt. Daran müsse man sich anpassen, das sei viel Feintuning, aber eben nicht nur Feintuning. Dazu gehört dann auch eine genauere Analyse des Status Quo und da kommen wir um ein leidiges Thema nicht drumherum, die Balance of Performance. Das klingt erst alles so harmlos, was die Veranstalter da rausgehauen haben an Informationen. Das System sei gegenüber dem Vorjahr verändert worden, man werde jetzt mehr Rücksicht auf die vorherigen Resultate nehmen und quasi weniger antizipierend einstufen, mehr anhand der Basendaten und Fakten von den vorherigen Veranstaltungen. Dann allerdings gucken wir uns doch mal, liebe Pitwalker, gemeinsam die Eckdaten an. Cadillac fährt mit einem LMDH, also mit einem LMP2-Auto mit eigenem Motor und eigenen Karosserieelementen, am erlaubten Mindestgewicht von 1030 Kilogramm. Peugeot ist mit dem notorisch langsamen Hypercar 1 Kilogramm schwerer. Und dann kommen die Brocken am anderen Ende. Der Ferrari P499, der Le Mans-Sieger, und der Toyota GR010, das zweifellos beste Auto des ganzen Feldes. Die beide wiegen 1037 Kilo und 1065 Kilo. Der Ferrari hat 38 Kilo weniger als in Katar im Jahr 2024 und der Toyota hat auch ausladen dürfen im Vergleich zu Katar 24, ist aber immer noch um knapp 30 Kilogramm schwerer als der Ferrari. Der Porsche 963, der im vergangenen Jahr Weltmeister geworden ist und Katar in Abräumermanier gewonnen hat, ist ebenfalls neu eingestuft worden, wiegt 1064, ist aber ja ein GTP, ein LMDH, also ein Zweitliga Auto eigentlich, das auf Platz 1, auf Liga 1 Niveau gehievt werden soll. Das heißt, der Ferrari ist als Le Mans Sieger 1037 Kilogramm schwer, der Toyota 1065 und der Porsche 1064. Ein Kilogrammchen weniger als der Toyota. Klingt irgendwie, naja, ist halt so, aber dann rechnet das mal um, liebe Pitwalker. Ein Toyota und ein Ferrari müssen 3 Kisten Bier mehr mitführen in einem Rennauto, das ans Gewichtslimit gebaut ist, nur wegen der Einstufung, als der Ferrari P499. Dann lass uns mal gemeinsam 3 Kisten Bier zum Aschermittwoch nach oben wuchten als Konterbier. Und dann wisst ihr, was wir alles geschafft haben, wenn wir das heute Morgen schon die Treppe raufgewuchtet haben. 3 Kisten Bier. Und das über eine 10 Stunden lange Renndistanz mit allen Auswirkungen, die es hat auf Reifenverschleiß, auf Fahrwerkseinstimmen, auf Standhöhe, auf Bodenfreiheit, auf die ganzen Parameter, die es gibt, die dann ja alle auch einen Lawineneffekt haben, sich auf die aerodynamische Effizienz auch mit auswirken. Dieses Mehrgewicht bei der Gewichtsverteilung ein echtes Hindernis. Das wird mal ebenso in die Kragen hineingekrempelt vom Toyota und vom Porsche. Plötzlich gibt es dann also 2 Vergleichbarkeiten innerhalb einer Szene. Die besten Hypercars, die leichtesten Hypercars, besser gesagt, der Ferrari, gegen die vergleichbar leichten BMW. Denn auch die BMW sind ja Zweitliga-Autos, LMDH mit 1037 Kilogramm, gleich schnell wie der Ferrari. Und die schwersten, die Toyota gegen die Porsche, zwischen denen liegt 1 Kilogramm. Das ist vernachlässigbar, weil auch noch ein bisschen justiert worden ist an Kleinigkeiten bei der Leistung. Entfaltung. Die Folgen sind ganz klar und wenig überraschend. Ferrari ist gnadenlos überlegen. Es gibt niemand, der auch nur den Hauch einer Chance hat gegen die Italiener. Das Ganze wird natürlich noch dadurch erschwert, dass Brandon Hartley im Toyota sich auch noch einen Dreher leistet in der Qualifikation und damit gar nicht erst den Einzug in die Hyperpole der Besten, der Schnellsten schafft. Hartley knirscht nach dem Qualifying entsprechend.
I didn't get enough tire temperature for my first push lap, so the first sector was already off. Then I bottomed the car in turn 15, which spun me around, had to abort the lap, went again and also bottomed in 12 and went off the track. So I didn't actually set a lap. Not my finest day. We need to have a little look at the data as well. Felt like I was taking the same lines as in practice. So we've got a little bit of work to do. But the good news is actually through FP1, 2, 3, I feel like me, Rio and Seb, we've been really on it. We're definitely lacking some pace to the front guys, but we've had a really good feeling with the car. So I'm going to try and quickly forget about this qualifying session and now focus on the big 10-hour race.
Nicht genug Reifendruck hätte er gehabt im ersten Durchgang, sei er aufgesetzt mit dem Unterboden, hätte sich deswegen gedreht, musste die Runde abbrechen. Auch bei seinem zweiten Anlauf mit einer fliegenden Runde hätte er wieder aufgesetzt und hätte deswegen keine Rundenzeit erzielen können. So richtig klar, warum das passiert sei, sei ihm nicht. Die Analyse geht natürlich wieder zurück auf diese leidige Gewichtsfrage. Im Qualifying fährt man mit wenig Reifendruck, um die Reifen möglichst ideal zum optimalen Zeitpunkt auf Temperatur und im idealen Druckbereich zu haben. Und wenn man dann zu früh mit dem falschen Reifendruck experimentiert und dann aufsetzt, dann passiert eben genau das. Das Auto wird von diesem ungünstigeren Schwerpunkt und dem schwereren Gewicht nach unten gedrückt und dann setzt es halt auf. Und das provoziert dann halt, wenn man ein bisschen zu viel riskiert, solche Fahrfehler, wie sie für einen Brandon Hartley im Toyota ansonsten völlig untypisch sind. So fahren denn die Ferrari von Beginn an in ihrer eigenen Liga und es ist letztlich nur eine Frage, welcher der Ferrari gewinnt. Am Ende setzen sich Antonio Fuoco, Niklas Nielsen und Miguel Molina durch, weil im anderen Werkswagen James Calado eine ganze Reihe von Strafen, Durchfahrtsstrafen kassiert. Einmal wegen eines Vergehens, wegen Abkürzens auf der Strecke, einmal wegen eines Vergehens in der Boxengasse. Am Ende sind die drei Ferrari, die am Start sind, zwei Werkswagen von AF Corse und das gelbe Auto rund um Robert Kubica im Satellitenteam. Am Ende sind sie alle auf unterschiedlichen Reifenstrategien unterwegs im Endspurt dieses 10-Stunden-Rennens. Robert Kubica ist der schnellste Mann in der Schlussphase, robbt sich immer näher und näher an das Auto der führenden Fuoco, Nielsen und Molina heran, wird dann allerdings zu zurückgepfiffen, weil sein linker Vorderreifen überfrachtet und kurz vorm Kollabieren sei. Deswegen ist Kubica nicht imstande, am Ende nochmal nach der Führung zu greifen. Er muss sich stattdessen sogar gegen James Calado und den dort am Steuer sitzenden Alessandro Piergiuidi nach Leibeskräften wehren, denn Piergiuidi ist, nachdem Kubica zurückgepfiffen worden ist, nun der schnellste Mann. Letztlich kann Kubica Alessandro Piergiuidi so gerade eben noch abwehren. Fuoco, Nielsen und Molina sind allerdings die unangefochtenen Gewinner. In einem Rennen, das an Langeweile nicht zu überbieten gewesen ist, weil die Ferrari einfach alles in Grund und Boden gefahren haben. Sebastian Buemi, Brandon Hartley und Ryo Hirakawa werden am Ende Fünfte. Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nick de Vries kommen auf Platz 6 ins Ziel. Und das fühlt sich an wie ein Sieg, heißt es nachher bei Toyota, nachdem man gemerkt hat, dass man an der reinen Geschwindigkeit überhaupt nicht an die Spitze hätte mitfahren können. Brandon Hartley sagt nämlich genau das.
We had a really well executed race and 5th and 6th as a team almost feels like a victory after the pace we saw in free practice and you know with the Ferraris and the Cadillacs being so quick. I think we've done a beautiful race. I had a lot of fun out there, particularly my last stint in the car. It was a whole stint of qualifying laps, giving it everything. And yeah, even if we don't get to stand on the podium, I think we're really proud of our team effort today with the pace we had in the car to take both cars with decent points is a good result. Obviously, we're not happy that we didn't have the pace in the car, but hopefully that will come back in the future. And
Ferrari und Cadillac seien im Training so unglaublich schnell gewesen. Er hätte in seinem letzten Turn alles gegeben, jede Runde wie eine Quali-Runde in Angriff genommen. Trotzdem könne man nicht zufrieden sein, dass man nicht schnell genug sei, auch wenn man das eigene Rennen absolut perfekt umgesetzt hätte. Ganz ähnlich fasst es auch der Niederländer Nick de Vries zusammen, der Sechster wird.
I think overall it's a positive result for the team. We went into the race being aware of the challenge ahead of us. We've kind of been struggling a little bit all week, but throughout the race, I guess our package came quite well alive, and I think our execution was also fairly clean. And yeah, we managed to score some decent points. Obviously, we want more, but given our expectation, I think it's been decent.
Im Rennen hätte sich das Paket bewährt, die Rennumsetzung sei gut, aber natürlich hätte man lieber mehr gewollt, auch wenn man gewusst hätte, dass es schwer gewesen wäre. Abgezeichnet hat das Ganze sich laut den Worten von Ryo Hirakawa, der neben Buemi und Hartley auf Platz 5 gefahren ist, bereits direkt nach dem freien Training. Da sagt er:
Yeah, quite different condition compared to Prologue. You know, we did a lot of preparation, but still on top of that we need to adjust some of the setup or you know small changes. I think it's now the car is working a bit better than Prologue, which is a good thing, but still you know we were not in the top group fortunately. So yeah, we never give up, but the race is going to be very challenging, but I feel like the team is on it, so yeah, we just do our best.
Das Auto funktioniere zwar schon besser als im Prolog, aber es sei nicht in der Spitzengruppe mit drin. Und auch Kamui Kobayashi sagte am Ende:
So, I think team did a great job. I think, yeah, I think obviously, I think performance, it's definitely, I think, the missing in something here. Obviously, I think team did the no penalty, no big mistake. I think we did our best. And yeah, I think. Unfortunately, I think this is our current status, so I think hopefully we can work hard for the next days. And yeah, I think we need to learn something from here.
So sei nun mal der Status quo, daraus müsse man lernen. Das Team und die Fahrer hätten nichts verkehrt gemacht. Es bliebe zu hoffen, dass man künftig mehr näher an der Spitze dran sei. Das ist alles reichlich verklausuliert, was die Toyota-Fahrer davon sich geben, denn es gibt ja immer noch das Redeverbot, den Maulkorb seitens der WM-Veranstalter. Man darf nicht über die BOP schimpfen, man darf die BOP nicht einmal zum Thema erheben. Und das hat natürlich seinen guten Grund. Eigentlich ergibt eine Balance of Performance, so wie sie jetzt angewendet wird, in der Sportwagen-Langstrecken-WM wenig Sinn. Klar, man muss auf der einen Seite, wenn man es denn unbedingt möchte, einen Ausgleich schaffen zwischen den LMDH-Autos, den kleineren Wagen von Porsche, von BMW und von Cadillac und auf der anderen Seite den schnelleren, den besseren Hypercars von Toyota, Ferrari und Peugeot. Die sind einfach der Grundanlage nach, dem technischen Reglement her, diffiziler, besser, sie müssen schneller sein, sie sind es auch. Das zeigt der direkte Vergleich der jeweils gleichgewichtigen Hypercars gegen die LMDH. Also Ferrari hat BMW, die beide 1037 Kilogramm wogen, keine Chance gelassen. Die Toyota sind über die Renndistanz und auch über Einzelrunden klar schneller gewesen als die Porsche, die beide mit 1065 respektive 1064 Kilogramm ziemlich vergleichbar dahergekommen sind. Das zeigt also, die Hypercars sowohl von Ferrari als auch von Toyota sind im direkten Vergleich zu den LMDH, wenn gleich eingestuft vom Gewicht, klar überlegen. Logische Schlussfolgerung der Grundphilosophie der technischen Regeln. Das hätte der ACO eigentlich vermeiden wollen durch eine Anpassung, indem man die LMDH geschlossen, kollektiv per BOP auf ein technisches Level hieft mit den Hypercars, mit den Erstligisten von Ferrari, Toyota und Peugeot. Stattdessen allerdings gibt es jetzt ein Herumgefuhrwerke und auch eine Einzeleinstufung der unterschiedlichen Hypercars, obwohl die doch nach dem gleichen technischen Reglement gebaut worden sind, also theoretisch alle mit den gleichen Freiheitsgraden hätten konstruiert werden können, ja müssen. Da jetzt zwischen den verschiedenen Hypercars noch eine BOP-Einstufung vorzunehmen und eine Abstufung zwischen Ferrari, Toyota und Peugeot. Das weist in die falsche Richtung. Das ist im GT3-Sport an der Spitze sinnvoll, weil es dort verschiedene Bauweisen gibt, die ja diktiert werden von den jeweiligen Layouts der Autos in der Serienversion, die zugrunde liegen muss. Hier ist klar, jeder hat die gleichen Performance-Fenster in der Hypercar-Erstliga-Klasse, an denen er seine Autos orientieren und entlang bauen kann. Dieselben Zielkorridore, die es zu erreichen gibt, bei beispielsweise Motorleistung und Drehmoment, bei Aerodynamik, Eckdaten, bei Schwerpunkten, bei Gewichtsverteilungen. Überall dort sind die Eckwarten für alle Hypercars, für Ferrari, Toyota, Peugeot, komplett gleich. Für die LMDH, für die LMP2-Autos mit aufgerüsteten Hybridsystemen und eigenen Motoren sind sie natürlich anders, klar. Also muss man versuchen, so man denn eine gemeinsame Klasse schaffen möchte, diese Porsche, BMW und Cadillac auf dasselbe Leistungsniveau wie die kollektive LMP1-Nachfolgegeneration der Hypercars zu heben. Stattdessen allerdings wird munter hin und her geändert, auch in der Hypercar Klasse mit diesen riesigen Abständen von den angesprochenen drei Kisten Bier zwischen zwei eigentlich technisch vom Prinzip her gleichen Autos wie dem Ferrari und dem Toyota. Und das Ganze hinterlässt dann doch einen ziemlich schalen Beigeschmack bei der Auswertung des ersten Laufs vor Lauf 2 in Imola, wo dann einiges geschehen muss, um diese Weltmeisterschaft auch wieder sportlich auf ein ernstzunehmendes Niveau zu heben und das Ganze nicht nur zu einem BOP-Schach zu machen. Momentan sieht es nicht so aus, als würde das gelingen, und zwar bereits zum zweiten Jahr in Folge funktioniert diese Einstufung überhaupt nicht. Und ich möchte euch mal bitten, liebe Pitwalker, meldet euch doch mal, zum Beispiel in die Kommentarspalte, wenn ihr das Ganze hier im YouTube-Video schauen solltet, meldet euch doch mal auf das, was wir in diesem Ravenol Racing Roundup rausgearbeitet haben. Ist die Sportwagen-WM überhaupt noch ernstzunehmender Motorsport? Sollen wir uns auch in der Zeitschrift Pitwalk überhaupt noch darum kümmern, was dort passiert? Oder ist das tatsächlich, wie es in Katar für mich, Norbert Okenga, persönlich ausgesehen hat, der reinste Klamauk, ein reines Hin- und Hergeschacher von BOP-Werten, ohne jeglichen Tiefgang, ohne motorsportlichen Wert in dem Sinne, dass man Motorsport als Sport und nicht als Spektakel beschreibt. Und dann auch ja gleichzeitig, wie konnte es passieren, dass die BOP nicht gepasst hat? Oder hat sie gepasst und die Teams waren einfach nur zu bräsig, das richtig umzusetzen? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von der Sportwagen-Langstrecken-WM, wie sie sich jetzt gerade präsentiert mit dieser BOP-Geschichte und dem Geschacher sowohl innerhalb der Hypercar-Klasse als auch innerhalb der LMDH-Klasse und dann nochmal Hypercars zu LMDHs zueinander? Funktioniert die Einstufung oder ist das doch eher ein Hin- und Her-Geschacher, was nicht so ohne weiteres nachvollziehbar ist und wo die einzelnen Schacherzüge auch nicht sitzen? Mir persönlich aber bitte, das ist meine ganz persönliche Meinung nach natürlicher Recherche, die ich sie immer mache, mit entsprechenden Insider-Einblicken. Mir kommt das Ganze so ein bisschen so vor, als würde der Betreiber der Fußball-Bundesliga sagen, was ist das da mit diesem Heidenheim und Hoffenheim und Wolfsburg? Wir wollen große Namen. Wir wollen HSV, FC Kölle, Hertha BSC, Schalke. Die müssen in der Bundesliga spielen. Aber sie schaffen es nicht. Sie wollen irgendwie nicht oder können nicht oder haben den Etat nicht, so wie es ja auch hier in der LMDH ist. Also lotsen wir sie trotzdem in die erste Liga hinein, indem die Tore für die Gegner kleinere Macht werden, wenn der HSV gegen einen Erstligisten spielt und der HSV auf ein größeres Tor spielt, als wenn zwei Bundesligisten aufeinandertreffen. Und dann werden aber gleichzeitig auch noch im selben Atemzug gesagt, immer diese Bayern und diese ollen Leverkuser, die kriegen auch mal kleinere Tore und Bayer Leverkusen hat letztes Jahr alles gewonnen, also wiegt jeder Fußballschuh eines jeden Leverkusers künftig 3,76 Kilogramm und die anderen sind halt entsprechend leichter. Und so wird da hin und her geschachert und der sportliche Wert ist dann zugunsten von großen Namen, die sonst dort vorne nicht mit vertreten wären, zunächst einmal verwässert und dann aber auch noch der sportliche Wert innerhalb der ersten Liga verwässert durch eben die schwereren Schuhe, um in diesem Gleichnis zu bleiben für die Leverkuser und vielleicht noch irgendwelche Lederhosen, mit denen die Bayern statt mit Sporttrikotage auflaufen dürfen oder müssen, besser gesagt. Ist das so oder ist das übertrieben? Schreibt mal eure Meinung mit rein in die Kommentarspalte, würde mich echt interessieren, denn das nehme ich tatsächlich auch mit in die Entscheidungsfindung für die nächsten Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk, ob sich da noch lohnt, über die Langstrecke wirklich intensiv zu berichten oder ob wir die Themenschwerpunkte nicht lieber auf andere, vielleicht ehrlichere, vielleicht sinnvoller ausgekleidete Sparten des Motorsports verlagern sollen. Schreibt's rein in die Kommentarspalte, guckt auf YouTube noch einmal nach, wenn ihr diesen Podcast auf Podcatcher-Seiten gehört habt und tut eure Meinung kund. Ich bin echt mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich hoffe auf viel Feedback und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen und mitdiskutieren, was ich hier angestoßen habe. Danke fürs Reinhören. Auf bald, euer Norbert Okenga.